Vielleicht ein kurzer Rückblick. Wir haben ja gesagt, in der Offenbarung haben wir drei Siebenereien, die sehr herausstechen. Das sind die sieben Siegel, hier auf Englisch die sieben Siegel, die sieben Posaunen und die sieben Schalen. Und diese verhalten sich zueinander so, dass wenn das siebte Siegel geöffnet wird, erscheinen sieben Engel mit sieben Posaunen. Und dann ertönen die Posaunen und dann erscheint der Engel mit der siebten Posaune. Und die siebte Posaune, da wartet man auf das dritte Wehe. Wir haben ja gesagt, fünfte und sechste und siebte Posaune sind jeweils ein Wehe angekündigt. Und das fünfte und sechste, bei der fünften und sechsten Posaune in Kapitel 9, erwartet man, oder da ist das erste und das zweite Wehe, aber dann bei Kapitel 7 ist dann, bei der Posaune 7 ist dann, fehlt dann das Wehe. Und dann fragt man sich, wo ist denn das Wehe? Ja, man muss weiterlesen und dann kommt man dann zu Kapitel 16 und da werden sechs Schalen ausgegossen. Und da haben wir sieben Schalen ausgegossen und da haben wir dann in der siebten Schale ist die Rede von einer Stadt, großen Stadt Babylon. Und dann gibt es in Kapitel 17 einen Anhang und ich muss das in der Gliederung hier zeigen. Hier in Kapitel 17 bis 19 gibt es einen Anhang über Babylon, die Hure. Und dort kommt dreimal ein Doppelwehe vor, als ob das hier wohl das dritte Wehe ist. Der weitere Anhang ist dann in Kapitel 19, 11 bis 21, die Ankunft Christi und was sie mit sich bringt, die Besiegung der Feinde und das Herabkommen der neuen Welt, Kapitel 19, 11 bis 21, 8. Und dann ist der letzte Anhang die neue Jerusalem, die Braut, ihre Erhabenheit und ihre Herrlichkeit, Kapitel 21, 9 bis 22, 5. Das ist so hier die Gliederung, also sechs Siegel plus eins, sechs Posaunen plus eins und dann ist ein Kapitel 12 bis 14 hier, Römisch 3, da wird ein Konflikt beschrieben, der Kern des Konflikts, ein Kampf, Kapitel 12 bis 14 und dann kommen diese sieben Schalen. Also das war die Gliederung, wir haben uns das letzte Mal das gründlich angeschaut. Sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen und dann drei Anhänge, nämlich die Hure, dann die Ankunft Christi und dann die Braut. Und man merkt im ganzen Aufbau der Offenbarung, dass alles hinzielt auf einen großen Höhepunkt. Und dieser Höhepunkt ist die siebte Schale oder überhaupt die Ausgießung der Schalen. Und da wiederum wird herausgegriffen diese Babylon, die Hure. Dann der Sieg über alle Feinde und dann die Braut. Beide sind große Städte. Babylon ist eine große Stadt und die Braut ist eine große Stadt, Babylon. Die Hure ist, ihr Gericht wird beschrieben und ihr Neu-Jerusalem, die Braut, ihre Herrlichkeit wird beschrieben. Also es geht alles auf diesen Höhepunkt hin. Das haben wir gemerkt, rein aus der Gliederung der Offenbarung. Und dann haben wir uns gefragt, was ist denn diese Hure Babylon, um die es da so offensichtlich geht. Und wir haben festgestellt, die steht gegenüber dem neuen Jerusalem. Also, und die ist, die Hure steht gegenüber der Braut. Das war das. Das war diese wichtige Aussage oder dieser wichtige Punkt, wo wir hingekommen sind. Wenn Babylon die Hure gegenüber Neu-Jerusalem der Braut steht, dann muss Babylon das alte Jerusalem sein, wenn das die Braut das neue Jerusalem ist. Also das ist hier der Ansatz. Wir haben dann auch davon gesprochen, wann das geschrieben wurde, die Offenbarung. Und wir haben festgestellt, es wurde geschrieben, es gibt zwei Meinungen. Die einen meinen im Jahr 90 bis 95, die anderen sagen, nein, zwischen 60 und 70 irgendwann. Und meine Meinung ist, dass es zwischen 60 und 70 geschrieben ist. Und ich meine, dass die Argumente sehr stark sind dafür, vor allem weil wir in dieser Zeit, also die internen Indizien, habe ich letztes Mal schon gesagt, die internen Indizien sprechen dafür, dass es vor 70 geschrieben ist, weil das Judentum noch sehr stark ist. In Kapitel 2 und 3 lesen wir von einem starken Judentum, von der Synagoge Satans, die gegen die Christen kämpft. Das kann man sich nicht nach 70 nach Christus vorstellen, dass das Judentum noch so stark war dass sie die großen Feinde der Christen waren. Das waren sie nicht mehr nach 70 nach Christus. Und von daher, das ist wohl das stärkste Argument für eine frühe Datierung der Offenbarung. Es passt auch alles viel besser zusammen. Wenn wir dann den Text lesen, dann ergibt sich einiges wie von selbst. Da waren wir gerade dabei letztes Mal. Wir haben dann die Öffnung der ersten 6 Siegel uns angeschaut. Wir haben auch die Einleitung gelesen, die Kapitel 2 und 3, wo immer wieder die Rede ist von einem Kampf der Christen. Sie sollen überwinden in dem Kampf, und wenn sie nicht überwinden, dann werden sie das Ziel nicht erreichen. Das Ziel ist das neue Jerusalem. Und die ewige Herrlichkeit, das ewige Regieren mit Christus. Und um diesen Kampf wird es dann vor allem Kapitel 11 bis 13 gehen, der wird dann dort beschrieben. Aber mittlerweile haben wir uns jetzt diese Siegel angeschaut, die ersten Siegel, die geöffnet wurden. Wir haben auch gemerkt, dass man diese Siegel und die Posaunen und die Schalen gegenüberstellen kann. Die ersten 4 gehören immer zusammen. Dann die zweiten 2 und dann der dritte, also die ersten 4, dann 2, dann 1. Die stehen, das ist so aufgeteilt bei allen 7er Reihen. Und was auch interessant ist, ist, dass man manche Parallelen sehen kann. Allerdings, es ist nicht, wie man meinen könnte, wie manche Ausleger meinen, dass es hier ein chronologischer Ablauf der Geschichte ist. Darum geht es überhaupt nicht, sondern das sind hier Visionen, die immer etwas zeigen. Es ist mehr ein thematisches Zusammenstellen. Und wir haben dann uns die ersten 4 Siegel haben wir dann angeschaut, das letzte Mal. Da sahen wir 4 Reiter, die reiten. Die Reiter sind nicht so wichtig, die drauf sitzen auf dem Pferd, sind nicht so wichtig wie das, was dargestellt wird durch diese 4 Reiter und ihre Pferde. Der erste Reiter, ein weißes Pferd und mit einem Bogen in der Hand. Bogen spricht von großen Entfernungsschlachten. Also der Bogen wird gebraucht, um in der Entfernung zu kämpfen. Und dann haben wir, das zweite war ein, ich soll das hier nehmen. Na, das zweite war ein rotes Pferd mit einem Schwert. Und gegenseitiges Abschlachten wird dargestellt. Das nächste war ein schwarzes Pferd mit Hunger, der dargestellt wird, eine Hungerszeit. Und das vierte war Tod, dargestellt durch das fahle Pferd. Im Land werden ein Viertel getötet durch Schwert, Hunger, Seuchen und wilde Tiere. Und was interessant war, wir haben uns dann das gegenübergestellt, Offenbarung 6 und Matthäus 24. Wir haben gesehen, dass es fast so aussieht, als Offenbarung 6 und Matthäus 24 sich gegenseitig erklären. Das eine erklärt das andere. Das erste Siegel war parallel mit dem, was Jesus Christus gesagt hatte, damals in dieser berühmten Ölbergrede über die Zerstörung des Tempels und wann das alles geschehen wird. Da hat er gesagt, es werden vorher sich Volk gegen Volk erheben und Königreich gegen Königreich. Das wird hier dargestellt mit dem ersten Siegel in Offenbarung. Der Bogen, also große Invasion, kommt ins Land. Nun, wir wissen, die Geschichte wissen wir mittlerweile. Es waren die Römer, die ins Land kamen, und es begannen große Kämpfe. Siegel 2 war dann das Schwert als Folge dessen. Normalerweise ist nicht unbedingt gleich eine gegenseitige Abschlachtung der Bürger, ist nicht die Folge eines großen Krieges, aber in Israel war das so. Die Bürgerkriege waren die Folge der Invasion der Römer, die unter Vespasian im Jahre 67 eingedrungen waren ins Land mit Truppen, mit 60.000 Truppen. und dann zuerst in Galiläa gekämpft haben und dann in Judäa und in Perea, in Transjordanien und im Küstenstreifen. Jedenfalls, das ist alles der Anfang der Wehen, sagte der Herr Jesus, Kriege wird es geben. Das nächste war dann das dritte, die Waage, also Hungersnot. Und der Herr Jesus hat von Hungersnöten gesprochen, und zwar vor dem Fall des Tempels. Das war alles die Zeit vor der Zerstörung des Tempels, dort Matthäus 24, Vers 7. Dann das vierte Siegel, der Tod. Der Herr Jesus hat, und vor allem ist hier der Seuchentod gemeint, das Wort ist das Wort, das im griechischen Alten Testament immer so übersetzt wird mit Seuchentod. Der Herr Jesus sprach von Seuchen. Und dann haben wir gelesen in der fünften Siegel die Seelen unter dem Altar. Hier waren also Menschen, die getötet worden waren für Christus, die getötet worden waren, weil sie das Wort des Zeugnisses Jesu Christi hatten. Das heißt hier einfach die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie hatten. Also die Seelen unter dem Altar sind hier Gläubige, die Märtyrer. Und zwar ist natürlich die Frage wieder wo, manche meinen auf der ganzen Welt, aber wir müssen im Zusammenhang bleiben. Und der Zusammenhang scheint hier der israelitische Zusammenhang zu sein, so wie auch die Parallele zu Matthäus 24 zeigt. Denn dort in Matthäus 24 hat der Herr gesagt, sie werden euch in Bedrängnis ausliefern und werden euch töten. Euch, das sind diese Jünger, beziehungsweise die Zeitgenossen der Jünger, die gläubigen Zeitgenossen, die wurden getötet. Viele wurden getötet in der Zeit. Das war das fünfte Siegel, die Seelen unter dem Altar. Und diese Seelen rufen zu Gott, wann, wie lange denn noch? Und wann wirst du eingreifen? Wann wirst du eingreifen und richten und rächen unser Blut an denen, die im Lande wohnen oder auf dem Land oder auf dem Erdland wohnen? Hier wahrscheinlich gemeint, dass Erde, bei uns steht Erde in Kapitel 6, Vers 10. Habt ihr das? Die Erde muss nicht, wenn wir Erde lesen, denken wir meistens an den Planeten Erde. Aber in der Bibel ist es nicht so. Erde kann heißen Eretz Israel. Eretz heißt die Erde Israel. Eretz Israel, also das Land Israel. Oder Erde kann auch heißen das Erdland, das Festland, wenn es im Gegensatz zum Meer steht. Ja. Und hier die auf der Erde wohnen, könnte bedeuten die im Lande wohnen. Das könnte sich also durchaus auf die Israeliten beziehen, die Christen getötet haben. Und es waren die Israeliten, die ersten Christen getötet haben. Ja. Die größte Christenverfolgung im ersten Jahrhundert, vor 70 nach Christus, kam von den Israeliten. Das liest man auch in der Apostelgeschichte. Die haben die Christen getötet, ausgeliefert und Saulus war einer ja auch von denen, oder? Der die Christen getötet und ausgeliefert hat. Also zum Tode überantwortet hat vor die Gerichte. Dann haben wir das sechste Siegel. Siegel 6 ist dann, das haben wir auch gelesen, noch das Beben. Die Sonne wird schwarz, der Mond wird wie Blut, Sterne fallen auf die Erde, der Himmel weicht und die Menschen verbergen sich vor dem Angesicht Gottes und vor dem Zorn des Lammes. Sie sagen, ihr Berge fallet auf uns und der Hügel bedecket uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Lamm. Das ist hier in Vers 16 und 17. Vor dem Zorn des Lammes, weil der große Tag seines Zornes gekommen ist und wer vermag zu stehen. Hier ist also ein Endpunkt gesetzt. Das Gebet der Seelen unter den Altar ist erhört. Gott richtet, Gott greift ein zum Gericht. Und ich habe schon letztes Mal schon erklärt, gezeigt, dass hier wahrscheinlich eine Zusammenblendung ist zwischen dem Kommen Jesu am Ende und dem Kommen Jesu zum Gericht 70 nach Christus. Also hier wird es zusammengeschaut, es wird alles so in so einer Sprache gesprochen, wie am letzten Tage, der Tag des Zornes. Nun, das lesen wir übrigens auch in Lukas Kapitel 21, als die Römer kamen, Lukas 21, Vers 20, wenn ihr Jerusalem von Heerestruppen umringt seht, dann habt Kenntnis, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Dann sollen die in Judäa in Richtung Berge fliehen und in ihre Mitte daraus entweichen. Das sind die Gläubigen, die sollen also fliehen, die sind auch dann geflogen. Vers 22, denn weil das sind die Tage der Rache, der Vergeltung. Und was haben die Seelen unter dem Altar gerufen? Wie lange dauert es? Wann wirst du eingreifen, um zu richten und zu rächen, vergelten? Denen, die uns, um zu vergelten, Vers 11 war das, oder? Offenbarung 6, Vers 11. Vers 10, danke. Unser Blut an denen, die auf dem Lande oder auf dem Erdland wohnen. Hier sind die Tage der Vergeltung. Also Gott vergilt jetzt, Gott übt jetzt Rache aus. Rache für seine Gläubigen, die mit Blut getötet wurden. Mit Blut, die im Blute liegen und getötet wurden. Damals erfüllt, damit erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Alles ist hier natürlich relativ. Alles, was hier in Bezug auf diese Sache geschrieben ist. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not sein im Lande und Zorn in diesem Volk. Hier wird auch der Zorn erwähnt. Ja. Zorn, Gottes Zorn nämlich. Gottes Zorn, der hier kommt. Und hier lesen wir vom Tag des Zornes. Aber das wird hier so beschrieben wie abschließendes Gericht. Ja. Also ob jetzt, und jetzt werden die Berge stürzen ein und die Inseln werden bewegt. Und das, also jedenfalls ist ein Schluss. In der Sprache eines Schlussgerichtes. Es ist wie eine Zusammenblendung des Kommens Christi zum Schluss, am Ende der Welt und die Zerstörung des Jerusalems und des Tempels damals 70 nach Christus. Aber das gibt es öfters in der biblischen Prophetie, dass das Ferne und das Nahe zusammengeblendet werden. Deshalb habe ich das hier so aufgeschrieben. Das Ende, Zusammenblendung. Matthäus 29 sprach der Herr, gleich nach der Drangsal jener Tage wird der Himmel verfinstert werden, Beben, Sonne und Mond werden verfinstert, Sterne fallen vom Himmel, die Kräfte der Himmel werden ins Schwanken versetzt, die Menschen wehklagen und sehen, den Sohn des Menschen kommt mit großer Kraft und Herrlichkeit. Hier ist also auch zusammengeblendet das Kommen Jesu Christi am Ende der Zeit, Matthäus 24, Vers 29 bis 31, ist eindeutig das Kommen Jesu Christi am Ende und nicht 70 nach Christus, aber es wird hier zusammengeblendet. Das heißt, es wird hier das eine mit dem anderen verbunden. Das ist eine typische Art von Prophetie im Alten Testament. Das kann man oft lesen. Das war das letzte Mal. Dann hatten wir, das können wir auslassen, ja. Dann kommen wir jetzt zu Kapitel 7. In Kapitel 7 lesen wir, und nach diesem sah ich und siehe vier himmlische Boten an den vier Ecken der Erde stehen, die vier Winde des Landes oder der Erde, wieder Erde oder Land können wir immer so oder so übersetzen, an den vier Ecken des Landes stehen, die vier Winde des Landes zurückhielten, damit kein Wind wehe über das Erdland, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Also hier werden das Festland, das Meer und die Bäume werden hier in Angriff genommen von Winden, aber die Winde dürfen noch nicht wehen. Also es gibt einen großen Sturm über das Festland, über das Meer, über den Küstenstreifen und das Meer, das hier angrenzt und über die Bäume. Und ich sah einen der anderen Engel, der vom Osten, vom Aufgang der Sonne her aufgestiegen war und ein Siegel des lebenden Gottes hatte. Und er rief mit großer Stimme und mit lauter Stimme zu den vier Engeln, ihnen, denen es gegeben war, das Erdland und das Meer zu schädigen. Und er sagte, schädiget nicht das Erdland, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihre Stirn versiegeln. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Söhne Israels. Es geht um Israel offensichtlich, denn er sagt ja, aus allen Stämmen der Söhne Israels. Also hier ist wieder ein Hinweis, dass es um Israel geht. Dass es nicht einfach um die ganze Welt geht. Hier werden also die Gläubigen, werden hier Knechte Gottes genannt, aus allen Stämmen der Söhne Israels. Und dann werden die Stämme aufgezählt. Was interessant ist, ist, in, ich gehe jetzt nicht auf alle Details ein, dazu bräuchten wir 3 Tage und nicht einen Tag, aber ich möchte hier doch auf ein paar Sachen aufmerksam machen. Das Erste, Johannes sieht nicht die Versiegelung, sondern er hört. Habt ihr das gemerkt? Er steht nicht da, ich sah die Versiegelten. Steht überhaupt nicht da. Er hört von den Versiegelten. Sagt er, was ist hier wichtig? Und es ist sehr wichtig, denn es wird etwas gegenübergestellt, etwas, was er hört und etwas, was er sieht. Das ist mehrmals in der Offenbarung. Wir hatten das schon in Kapitel 5 und ich habe deshalb Kapitel 5 und Kapitel 7 gegenübergestellt, weil da haben wir auch, da hat er zuerst was gehört und er hat gehört von einem Löwen, einem König aus dem Stamme Juda. Und hier hört er von 144 Versiegelten, und das Bild ist genommen aus 4. Mose, dort sind nämlich werden die Soldaten Israels werden gezählt und die werden immer aufgezählt, aus dem Stamm so und so viel, aus dem Stamm Juda so und so viel 1000 Soldaten, und die Soldaten, das sind nur die wehrfähigen Männer zwischen 20 und 60, und das sind hier in dem Fall sind es sogar nur ledige Leute, das erfahren wir später in Kapitel 14, steht, dass die 144.000 waren ledig, also die waren unverheiratet, das waren Soldaten, die waren total ihrem Dienst ergeben. Die hatten nichts anderes zu tun, als zu kämpfen. Ja, die hatten keine Zeit für Familie. Die waren Jungfräuliche, heißt es dort. Und sie gehen überall dorthin, wo das Lamm möchte. Also hier haben wir, auf der einen Seite hört er in Offenbarung 5 von einem König aus dem Stamme Juda. Und hier hört er von 144.000 Soldaten, Knechte Gottes, die versiegelt werden. Und aus allen Stämmen. Und welcher ist der erste Stamm, der erwähnt wird? Juda natürlich. Juda zuerst. Das kennen wir schon aus dem Alten Testament. Juda war nämlich der besondere Mann aus den Söhnen Jakobs, der Mann, der von dem Jakob geweissagt hatte, du bist Juda und aus dir werden dir deine Brüder danken und aus dir wird der hervorkommen, der Shiloh, der dem die Völker gehorchen werden, gehören werden. Juda ist wie ein Löwe. Sagt er, ja, Juda ist ein Löwe. Und von dem Löwen haben wir gelesen in Kapitel 5, Vers 5, da hat er gehört von einem Löwen aus dem Stamme Juda. Der Löwe aus dem Stamme Juda ist der König. Und die Soldaten hier, die angeführt werden, dieses Königs, von denen hört er hier 144.000 versiegelte Soldaten und angeführt mit Juda. Juda war der, der in der Geschichte immer wieder der Anführer war. Der war nicht nur der Anführer damals, als die 12 Söhne Jakobs zu Josef kamen, war Juda der Anführer. Juda war übrigens auch der, der den Josef verkauft hat. Der war immer schon ein Geschäftsmann. Die Juden waren immer schon Geschäftsleute. Der Juda war der, der aber dann Buße getan hat. Und Juda wurde zu einem ganz wichtigen Punkt. Juda bekam das Königtum. Aus Juda sollte der König David kommen und über David der Sohn Davids. Also Juda hat die Führerstellung und in dem Richterbuch lesen wir, wer ist der Erste, der hinaufziehen soll gegen die Feinde? Ja, Juda zuerst, heißt es. Ja. Juda geht immer voran. Aber von dem hat er gehört. Was er aber gesehen hat in Kapitel 5, war ein Lamm. Er hat nicht den Löwen gesehen. Also er hört von etwas anderem, als was er sieht. Er hört vom Löwen aus dem Stamme Juda, und er sieht ein Lamm, stehend wie geschlachtet, und sie sagen zu ihm, du wurdest geschlachtet und hast uns erkauft für Gott mit deinem Blut. Aus jedem Stamm, Sprache, Volksschar und Volk, das haben wir in Kapitel 5, Vers 9 gelesen. Und das Lamm stand in der Mitte des Thrones. Und dieses Lamm hat dann diese Menschen, die es erkauft hat, aus jedem Stamm und aus jeder Sprache und jeder Volksschau und aus jedem Volk, von dem lesen wir in Kapitel 5, Vers 10, die sind zu Königen und zu Priestern gemacht für Gott und sie werden herrschen, zusammen mit dem Löwe aus dem Stamme Juda, mit dem Lamm. Der Löwe wurde ein Lamm. Der Löwe entpuppt sich als ein Lamm und der Löwe hat seinen Sieg davongetragen, indem er ein Lamm wurde. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebühren in alle Ewigkeit das Lob und die Ehre. Haben wir Kapitel 5 gelesen. Und die 24 Ältesten sind niedergefallen und haben gehuldigt dem, der in alle Ewigkeit lebt. Da haben wir in Kapitel 5 gelesen. Jetzt in Kapitel 7 lesen wir, hören wir von der Versiegelung der 144.000. Aber was sehen wir, was sieht Johannes in Kapitel 7, Vers 9? was sieht er? Nach diesem sah ich und siehe eine zahlreiche Menge, die nicht einer zählen konnte, aus jedem Volk und aus allen Stämmen und Volksschauen und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Also jetzt ist das Gleiche wie dort. Dort hat er von dem Löwen gehört und er sieht das Lamm, das gestorben ist für alle aus jedem Stamm, Sprache, Volksschau und Volk. Hier hört er 144.000 versiegelte Soldaten aus dem Stamme Israel, also israelitische Soldaten. Und dann sieht er, wenn er diese israelitischen Soldaten eigentlich dann wirklich zu Gesicht bekommt, nämlich nach dem Kampf, dann sieht er sie in Vollendung dastehen, aber er sieht nicht einfach nur aus jedem Stamm Israels, nein, er sieht aus jedem Volk und aus jedem Stamm und aus allen Volksschauen und allen Sprachen. Das wird hier gesagt in Vers 9, Kapitel 7, Vers 9. Genau die, für die das Lamm gestorben ist, die stehen hier da als die Seinen. Versteht ihr? Kapitel 5, Vers 9, Kapitel 7, Vers 9. Bitte.
Da dachte ich mir früher schwer, weil als ich gesehen habe, 144.000 versiegelte, ich dachte, das wäre nur, das klingt als ob es nur das Volk in Juden, also
Israel,
Israel, der gerettet wird.
Ja.
Aber jetzt, Vers 9 kann man dann.
Jetzt in Vers 9 sieht er jedenfalls, dass diese Schar, die jetzt mit dem Lamm ist, und zwar das, was er in Vers 9 sieht, ist ja nach dem Sturm, das, was er in Vers 4 bis 8, was von dem er hört, von der Versiegelung, die geschieht vor dem Sturm. Die Engel, die halten ja noch die Winde zurück. Ja? Der Sturm geht noch nicht los. Also vor dem Sturm werden die israelitischen Soldaten des Königs werden versiegelt. Versiegelt heißt hier bewahrt. Versiegelt heißt als Eigentum gekennzeichnet. Ja, was man versiegelt hat, haben wir als Eigentum gekennzeichnet. Und die werden bewahrt davor, dass sie nicht umkommen. Offensichtlich gibt es ja einen furchtbaren Sturm, der sich da zusammenbraut. Die Engel halten noch die Winde zurück über das Land, oder? Und dann kommt der Sturm auf das Land und da stehen die Soldaten, die Knechte Gottes und kämpfen für Gott. Aber damit sie nicht umkommen, von dem Sturm, der Sturm ist ja der Zorn Gottes, ja? Denn die Frage war ja in Kapitel 6 am Ende, erinnert ihr euch? Die Frage war, wer mag zu stehen? Wer vermag zu bestehen vor dem großen Tag des Zorns? Da hat man gesehen, der Tag des Zorns ist gekommen. Und wer wird das jetzt ertragen können? Wer wird das aushalten, was jetzt da auf Israel zukommt? Und er sagt, die Gläubigen. Die Gläubigen sind die Knechte Gottes, die Versiegelten. Und die sind da in Israel. Jetzt hat man natürlich die Frage, aber wieso hört er von israelitischen Soldaten und sehen du da eine unzählbare Schar nach dem Sturm? Und die stehen da und die kommen alle aus der großen Bedrängnis. Was ich hier gegenübergestellt habe, wenn wir das lesen, in Kapitel 7 steht das Lamm auch in der Mitte, genauso wie in Kapitel 5. In der Mitte des Thrones, Kapitel 5, Vers 6, das Lamm in der Mitte des Thrones, Kapitel 7, Vers 17, das Lamm in der Mitte des Thrones. Und diese Leute, die dort stehen, die Schar des Lammes, die sind vor dem Thron Gottes und sie dienen ihm als Priester Tag und Nacht in seinem Tempel. Das Wort dienen ist hier das priesterliche Dienen, Kapitel 7, Vers 15. Das heißt, das steht genau parallel zu Kapitel 5, Vers 10, du hast uns zu Königen gemacht und zu Priestern für uns und sie werden auf der Erde herrschen. Das heißt, diese Schar von 5, Kapitel 5 und die Schar von Kapitel 7, das ist dieselbe Schar. Sie sind Könige und Priester. Aber bevor dem Sturm sieht er sie als Soldaten aus Israel, israelitische Soldaten, die hier versiegelt werden. Und nachher sieht er, dass sogar aus den Heiden, aus allen möglichen Volksstämmen und Sprachen und so weiter sind, welche in das israelitische Heer eingebürgert oder eingegliedert worden. Und sie stehen da vor dem Thron, sie sind Priester, also man muss sich vorstellen, hier sind Heiden, die Priester sind. Das kommt im Text bei euch nicht zum Tragen, denn bei euch steht wahrscheinlich nur in Vers 15, steht nur, sie dienen ihm, oder? Vers 15, deswegen sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm. Oder? Aber das Wort für dienen steht nicht das normale Wort für dienen. Da steht das Wort, sie leisten ihm Gottesdienst. Und das ist das Priesterwort, das hier verwendet wird. Das dürfen nur die Priester machen, dieses Dienen. Ja, das ist das. Bitte? Ah, hast du das in der Fußnote? Bringen im priesterlichen Gottesdienst da. Sehr gut. Das ist die Schlachter, oder? Die Schlachter haben das sehr gut übersetzt. Also das heißt, das wird hier gezeigt, die sind Priester und sie sind vor dem Thron, sie dienen, sie stehen vor dem Thron, also sie sind wie ein Teil der Regierung, sie dürfen mitherrschen, aber sie sind gleichzeitig Priester, also Priester und Könige sind sie. Tag und Nacht stehen sie in seinem Tempel und dann heißt es in Vers 10, das Heil dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und da kommt wieder dieser Lobspruch, ähnlich wie in Kapitel 5, Vers 13, so wie hier in Kapitel 7, Vers 12, das Lob und die Herrlichkeit und die Weisheit und der Dank und die Ehre und die Kraft und die Stärke gebühren unserem Gott in alle Ewigkeit. Und die Ältesten, Vers 11, die fielen auf ihr Angesicht vor dem Thron, sie huldigten Gott. Die Ältesten finden wir auch in Kapitel 5, Vers 14, die 24 Ältesten fallen nieder und huldigen Gott. Man merkt, die Parallelität von Kapitel 5 und 7 ist so stark. Wenn man sie mal gegenüberstellt, dann fällt es einem erst so richtig auf. Aber was lernen wir daraus? Das Lamm ist gestorben für Menschen, die er sich erkauft hat durch sein Blut. Und diese große Menge, die hier vor dem Thron steht in Kapitel 7, Vers 9, das sind Bluterkaufte. Das heißt in Kapitel 7, Vers 14, sie haben ihre Gewänder weiß gemacht durch das Blut des Lammes. Das ist die Schar des Königs, aber der König ist ein Lamm. Der König, der Löwe ist ein Lamm und der König ist einer, der sich selbst hingegeben hat und dadurch hat er den großen Sieg errungen. Das ist das Besondere im Buch der Offenbarung. Es wird gezeigt, der eigentliche Kampf geht nämlich darum, dass man bereit ist, so den Weg zu gehen wie das Lamm. Der eigentliche Sieg liegt genau darin, dass man sein Leben hingibt bis zum Tod, wie das Lamm das gemacht hat. Und so wird das erwartet von den Soldaten des Königs. Diese 144.000, die für ihn kämpfen, die Versiegelten, die gehen in den Kampf. Gott hat sie versiegelt und bewahrt. Sie werden also von diesem Zorn, der das Volk trifft, von dem werden sie nicht getroffen. Aber sie sterben trotzdem. Sie sterben den Märtyrertod. Und als gefragt wird, wer sind denn diese? In Kapitel 7, Vers 13, da wird die Frage gestellt, einer der Ältesten, diese, die mit den langen weißen Gewändern umkleidet sind, wer sind sie? Und woher sind sie gekommen? Vers 14. Und ich sagte zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sagte zu mir, diese sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie wuschen ihre Gewänder. Die kommen aus einer ganz, ganz schlimmen Bedrängnis und haben dort ihr Leben gelassen. Sie sind Märtyrer. Sie sind gestorben in der Bedrängnis, die hier gekommen war. Gott hatte sie bewahrt. Gott hatte sie versiegelt, dass sie nicht in das Zorngericht Gottes kommen. Aber sie wurden geschlachtet für Christus. Sie wurden geschlachtet von den Feinden für Christus. Jetzt ist die Frage für uns, wer ist gemeint? Sind es alle Gläubigen aller Welt, aller Zeiten? Aber ich denke, wir müssen zuerst einmal den Zusammenhang beachten. Wenn er doch schon von Israel spricht und von dem Land und von dem Sturm, der auf das Land kommt, und wenn ich denke, das ist ja ein Brief geschrieben an diese Christen damals in Kleinasien, die dort lebten denen gesagt wurde, es kommt eine ganz, ganz schwere Zeit auf sie zu. Kapitel 3, Vers 10 hat er ihnen gesagt, schon in Philadelphia hat er ihnen gesagt, weil du bewahrt hast das Wort vom Ausharren auf mich und so weiter, werde ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung, die über das ganze Weltreich kommt, um zu prüfen, die auf der Erde, auf dem Land oder auf dem Festland wohnen. Hier ist eine Prüfungsstunde vorausgesagt für Philadelphia und Gott wird sie bewahren, weil sie das Wort bewahrt haben. Das heißt, Gott wird sie versiegeln. Gott wird sie versiegeln, dass sie nicht in ein Zorngericht kommen, das Gott schicken wird. Aber das heißt nicht, dass Gott sie bewahren wird vor dem Märtyrertod. Denn die von Smyrna, die waren genauso treu wie die von Philadelphia. Und was sagt er von denen zu Smyrna? Sei treu bis in den Tod. Sei treu und bereit, dein Leben hinzugeben für Christus. Da sehen wir, dass die Bewahrung heißt nicht Bewahrung vor dem Märtyrertod. Die Bewahrung heißt Bewahrung vor dem Zorngericht Gottes. Und das Zorngericht Gottes, um das es hier geht, ist zuerst einmal ein Gericht, das Gott über das unbußfertige Israel schickt, das den Messias verworfen hat. Die Ehefrau Gottes, die den Ehemann verstoßen hat und zu einer Hure geworden ist, die wird hier gerichtet. Denk mit an Babylon in Kapitel 17, 18. Und hier ist die Rede von einem Land. Und ich erinnere an die Parallele zu Matthäus 24. Da kommen jetzt, ein furchtbarer Sturm kommt über das Land. Und was sagt uns die Geschichte? Die Geschichte sagt uns, dass tatsächlich genau in diesen 60er Jahren kam dieser schreckliche Krieg der Römer gegen die Juden. Und dort gab es einerseits äußerliche Nöte, Kriege, Hungersnoten, Seuchen, Tod und Tod aller Art, sogar wilde Tiere, alle Folgen des Krieges, also schrecklichen Tod. Und dort gab es dann schlussendlich die Zerstörung der Stadt und des Tempels. Aber die Gläubigen, die werden versiegelt. Die Gläubigen in diesem Israel, in diesem Land werden versiegelt. Und hier sind das in erster Linie waren das zuerst tatsächlich nur Judenchristen. Damals gab es fast nur Judenchristen im Land Palästina. Einige von den Heiden wohnten auch dort, Cornelius zum Beispiel in Caesarea, der hat sich auch bekehrt, der wurde aber eingepfropft in die jüdische Gemeinschaft, in die Gemeinde Jesu Christi, die bestand also aus einer hauptsächlich judenchristlichen, aus Juden, die zum Christentum gekommen sind. Also da wurden dann die aus den Heiden einfach hinzugefügt. Aber der Großteil derer, die hier gläubig waren im Lande Palästina, das waren Judenchristen. Und das waren Juden, die Christen geworden sind. Und wenn er hier das Volk Gottes darstellt als 144.000 Soldaten, die versiegelt sind für Gott, und er beschreibt sie als israelitische, dann passt es gut in den Zusammenhang. Von daher muss man sich überhaupt nicht stören lassen. Natürlich gab es da einige Heiden auch dabei. Das Ganze ist ja ein Bild. Wir dürfen nicht vergessen, das geht hier rein um eine Vision, die darstellt, dass die Gläubigen in Palästina bewahrt werden vor dem Zorngericht Gottes, aber sie werden nicht bewahrt vor dem Märtyrertod. Und sie sterben hier in großen Scharen. Später kamen dann andere auch hinzu. Und ob das hier auch noch in dem Bild drinsteckt, weiß ich nicht. Denn das Buch ist ja kein Geschichtsbuch gewesen, sondern das Buch war eine Vision, visionäres Buch zur Ermunterung der Gläubigen. Und es soll ihnen nicht gesagt werden, wann genau der Herr Jesus wiederkommt, sondern es soll ihnen gezeigt werden, dass sie treu sind und dass die Schar derer, die ihr Leben hingeben für Christus, die wird sehr, sehr groß sein. Also man kann hier beides sehen. Man kann hier schon einen Blick auf das ganze Ende sehen oder man kann sehen einfach einen Blick auf alle Märtyrer aus jener Zeit. Und die waren auch eine sehr große Schar, jedenfalls in dieser Vision. Von daher, das passt viel besser in den Zusammenhang, als irgendwie zu spekulieren. Bleiben wir weiterhin beim Text. Ich habe hier einmal geschaut, wie werden hier eigentlich das alte Israel in der Offenbarung, wie wird das genannt und wie wird das wahre Israel in der Offenbarung genannt. Das wahre Israel sind alle Juden, die zum Glauben kommen. Und die Heiden, die da auch dazukommen, die werden dazu hinzugefügt. Aber ursprünglich war die Gemeinde Jesu eine jüdische Gemeinde. Und die Heiden, die wurden einfach eingepfropft, sagt Paulus. Obwohl sie ja gar keine Juden waren, aber sie sind doch einfach hinzugekommen in den Genuss der Verheißungen. Schaut mal, was hier steht. Ich habe mal eine Liste gemacht. Wie nennt er das fleischliche Israel? Das sind solche, die sagen, sie sind Juden und es nicht sind. Kapitel 2, Vers 9 und 3, Vers 9. Das ist die Synagoge des Satans. Die heißen Sodom und Ägypten in Kapitel 11, Vers 8. Das ist, dort, wo der Herr gestorben ist. Die große Stadt, die heißt Sodom und Ägypten, dort, wo der Herr gestorben ist. Also Jerusalem hat den Namen Sodom und Ägypten. Die hat auch den Namen Hure Babylon. Und sie sagt von sich, ich bin eine Königin, und eine Witwe bin ich nicht. Kapitel 18, Vers 7, aber sie hat sich falsch eingeschätzt. Sie ist sehr wohl eine Witwe geworden, sie ist eine Königin, die ihren König verlassen hat. Sie ist die große Stadt, da wird sie mehrmals genannt, und sie ist in der Wüste. Der Name ist die Mutter der Hurerei und der Gräuel. Das ist alles, was über das fleischliche Judentum gesagt wird in der Offenbarung. Und über das wahre Israel? Nun, das sind die, die Jesus Christus liebte. Kapitel 3, Vers 9. Die anderen werden euch zu Füßen fallen und werden zugeben, dass du die bist, die der Herr Jesus Christus geliebt hat. Sie heißen nicht Synagoge Satans, sondern sie sind Leuchter. Sie leuchten für Gott ein Licht, ein helles Licht. Alle Gläubigen, auch die aus den Heiden, die hinzugekommen sind, aber auch die jüdischen Christen. Die werden genannt Heilige und Knechte Gottes und Propheten werden sie genannt. Die werden genannt die Braut Neu-Jerusalem am Ende, Kapitel 21. Die werden genannt Priester Gottes und Könige und die Frau des Lammes, die echte Frau des Lammes, die nicht den König verlassen hat, die treue Frau, die keusche Jungfrau. Die werden genannt die heilige Stadt und das Heiligtum Gottes in Kapitel 11, da kommen wir noch hin, das heilige Jerusalem in Kapitel 21. Die stehen auf dem Berg Zion, nicht in der Wüste stehen sie, auf dem Berg Zion, auf einem hohen Berg in Kapitel 21, Vers 9, Kapitel 14, Vers 1. Die heißen mein Volk, Kapitel 18, Vers 4, geht aus ihr hinaus mein Volk, sagt er zu ihnen. Das sind die Treuen. Mein Volk sind nicht einfach nur die Juden, sondern die treuen Juden, die zu Christus sich stellen. Und die von den Heiden werden dazu gerechnet, wenn sie zum Glauben kommen, gelten sie auch als Nachkommen Abrahams. Sie werden Versiegelte genannt und der Name des Vaters steht an ihrer Stirn. Merkt ihr den Unterschied zwischen den Ungläubigen, dem fleischlichen Israel und dem wahren Israel Gottes und Gläubigen? Also in dem Buch der Offenbarung selber haben wir diese Gegenüberstellung. Und jetzt ist dann die Frage, ja, aber wie ist das mit diesen Stämmen? Die Stämme, warum werden denn hier die Stämme Israels aufgeführt in Kapitel 7? Nun schauen wir uns doch die Stämme an. Die Stämme, da gibt es ja verschiedene Listen im Alten Testament. Es gibt 21 Listen, ich habe hier nur 10 rausgetan, 5 hier und 5 auf der nächsten Folie. Ihr müsst das nicht abschreiben, ihr könnt die Folie dann mal haben, wer will. Aber was man merkt, wenn die 12 Stämme Israels aufgeführt werden, fehlt immer einer. Wieso? Bitte? Wieso fehlen? Wenn die 12 Stämme Israels aufgezählt werden, fehlt immer einer. Wieso? Ganz am Anfang lesen wir, 5. Mose 27 sind 12. Aber Josef hatte 2 Kinder. Der eine hieß Manasse und der andere hieß Ephraim. Und der Jakob hat die Söhne Josefs adoptiert, als die stehen für den Josef. Das heißt, Jakob hat die 2 Söhne Josefs, zählen jetzt als die, statt Josef haben wir jetzt Ephraim und Manasse. Wenn du aber dann zählst, hast du 13. Ja, was machen wir jetzt mit 13? Wir brauchen aber 12. Ja, da muss einer fehlen. Da fehlen sie nicht in 5. Mose 27. Da sind's, warum sind es 12? Weil Josef nicht geteilt ist, weil der Manasse nicht vorkommt und der Ephraim. Aber in 5. Mose 33, da kommt Manasse und Ephraim vor. Seht ihr? Bei Josef, also Ruben, Juda, Levi, Benjamin, Josef sind Ephraim und Manasse, werden hier beide genannt. Zebulon, Issachar, Gad, Dan, Naphtali, Asa. Wer fehlt? Simeon fehlt. Ja, sonst haben wir ja nicht 12. Oder in Josua 13 bis 20, wenn da alle die Landverteilung ist, einer fehlt. Na, wer fehlt in Josua? Der kein Land bekommen hat. Und wer hat kein Land bekommen? Levi hat kein Land bekommen. Deshalb fehlt bei Josua Levi. Dann in 1. Chronik 2 bis 8, wenn da die ganzen Nachkommen aufgeführt werden, da fehlen sogar 2. Da fehlen der Dan und der Sebulon. Könnt nachschauen. 1. Chronik 2 bis 8, da werden alle diese aufgezählt. Aber Manasse wird 2-mal erwähnt. Halb Manasse hier und halb Manasse da. Weil wir jetzt Ephraim und Manasse haben wir jetzt 3. Ephraim, halb Manasse, haben wir 3. Dann müssen 2 fehlen. Dann fehlen Dan und Sebulon. In 1. Chronik 6, da haben wir wieder halb Manasse und es fehlen Dan und Levi. Oder in der nächsten Liste, in 1. Chronik 12, da haben wir alle genannt, aber da ist es ihm nicht wichtig, dass er die 12-Zahl hat. Da hat er dann plötzlich 14. Weil Halbmanasse und Ephraim gibt 3, die stehen für Josef. Da haben wir also 14. 11 plus 3. In 1. Chronik 27, da haben wir Halbmanasse und Ephraim werden erwähnt. Es sind 2 zu viel. Es fehlen Asa und Gad. In Hesekiel 48, dort wo diese das vollkommene Gottesdienst und das vollkommene Land dargestellt wird, dort werden 13 genannt. Also die werden alle angeführt, Manasse und Ephraim und Levi, und dann haben wir nicht mehr 12, sondern plötzlich 13. Aber die Leviten bekommen einen eigenen Platz. Die gehören nicht zur normalen Aufteilung des Landes, denn die haben ihre eigenen Zwischenländer, dazwischen sozusagen. Und in Hesekiel 48 am Schluss, dort werden die 12 nochmal aufgeführt, aber dort fehlt Manasse. Ja, Josef wird nicht geteilt, dort fehlt Manasse. Und in Offenbarung 7 haben wir den Manasse, aber Dan fehlt. Das heißt, wenn einer fehlt, muss uns das nicht stören. Aber dass hier gerade der Dan fehlt in Offenbarung 7, ist natürlich schon bezeichnend, denn der Dan hatte keinen so einen guten Ruf später im Israel. Der spätere Israel war nämlich gerade der Stamm Dan, war der Stamm, der in den Götzendienst abgefallen ist. In Dan hat der Jerobeam ein goldenes Kalb aufgestellt. Also der Stamm Dan kommt ziemlich schlecht weg in der Geschichte Israels. Das war sozusagen der Judas Iskariot, der alttestamentliche Judas Iskariot, oder? Einer, der abgefallen ist. Und der wird hier dann nicht erwähnt in Kapitel 7, weil es geht hier um Krieger, die treu sind. 144.000, die treu sind dem König. Da passt der Dan irgendwie einfach nicht rein und wird der Dan hier am besten ausgelassen. Die Aufzählung, ich habe mir mal Gedanken gemacht. Die Aufzählung ist ja auch interessant, die Reihenfolge. Juda zuerst, oder? Juda, der Älteste von der Lea. Ruben war ja überhaupt der Älteste von der Lea, aber Juda war der Vierte, aber Juda bekam den ersten Platz, weil der Ruben hat versagt, oder? Ruben, der Erstgeborene, hat ja gesündigt gegenüber seinem Vater und hat das Erstgeburtsrecht verloren, und Juda hat das Erstgeburtsrecht bekommen, das heißt, das Königsrecht hat er bekommen, das Erstgeburtsrecht bekam Josef, aber das Königsrecht bekam Juda, deshalb wird Juda an erster Stelle genannt. Ruben also wird an zweiter Stelle genannt, die sind die älteren Söhne der Lea, dann kommen die zwei Söhne der Silpa, Gad und Asser. Dann kommen die zwei Kinder, die zwei von Rahel, das heißt der Naphtali von der Bilha, von Rahels Magd, und der Manasse von Josef und dadurch auch von Rahel, weil ja, das ist ja der geteilte Josef, der Manasse. Dann kommen wieder vier von Lea, Simeon und Levi, die zwei Ältere, und Issachar, Sebulon, zwei Jüngere. Und dann zum Schluss steht Josef und Benjamin, die zwei wollen wir nicht getrennt, die wollen wir nicht trennen, das sind die zwei Kinder Rahels. Josef und Benjamin schließen also die Reihe ab und es fehlt der Dan. Das andere lasse ich jetzt hier aus. Ich habe, oder wenn euch das interessiert, ich habe hier auch die in Hesekiel 48 sind die auch so aufgeteilt. Das sind die drei ersten, sind die älteren von Lea, dann die drei zweiten sind die von Rahel, aber da hier die echten von Rahel und der eine von der Bilha, der Dan. Dann sind wieder die jüngeren von Lea und dann sind die Knechts, die Magdsöhne. Das ist in Hesekiel 48 so. Hesekiel 48 ist ja diese schöne Aufteilung des Landes und wie die verteilt werden, ja, in dem herrlichen Land. Aber, und das ist genauso, wie ich vorher gesagt habe, also das ist so, Levi, Juden, Ruben, also die Älteren von der Lea, dann die zwei, die von der Rahel, mit der einen von der Bilha, dann wieder Lea und dann wieder die Magdsöhne, zwei von der Silpa und eine von der Bilha, das von Rahels Magd. Aber David Chilton hat in seinem Buch gezeigt, dass es letztlich auch um diese Reihenfolge geht. Immer die Älteren von der Lea sind zuerst und dann die von der Magd. Jedenfalls, es hat einen Sinn, diese ganze Reihenfolge, wie ich es hier gehabt habe. Und es hat einen Sinn. Aber das lasse ich jetzt hier aus, das wird zu kompliziert. So. Das heißt, wenn hier diese 144.000 genannt werden, ist das in bildhafter Sprache das kriegerische Soldatenvolk Jesu Christi, aber hier besonders mit Blick auf Palästina. Das ist das, was wir uns merken. Und das, es geht dann hier weiter in, was ist diese große Trübsalszeit oder große Bedrängniszeit, Kapitel 7, Vers 14. Diese sind gekommen aus der großen Bedrängnis. Sie wuschen ihre Gewänder und sie machten ihre Gewänder weiß in dem Blut des Lammes. Zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Bedrängniszeit von damals, gemeint, von der der Herr Jesus geredet hat, in Matthäus 24, die Zeit vor der Zerstörung Jerusalems. Da wird eine große Bedrängniszeit sein. Oder es ist ein bildhafter Ausdruck für die ganze Bedrängnis der ganzen Zeit, bis der Herr Jesus wiederkommt. Ich meine aber, hier ist wohl das Erste gemeint, die aus der großen Bedrängnis damals gekommen sind. Das heißt, es sind die Märtyrer damals, die vielen, vielen Christen, die von den Juden umgebracht wurden. Und auch die Heiden sind hinzugekommen, die auch umgebracht wurden für Christus. Wir wissen gar nicht, wie viele Menschen hier den Tod wie viele Menschen hier getötet wurden. Denkt dran, in Jerusalem waren es 3.000, dann waren es 5.000, dann waren es Zehntausende von Christen in Jerusalem und der Umgebung. Und in der Zeit entstand eine ganz schlimme Verfolgungswelle und wurden viele, viele getötet. Wir wissen nicht die Zahlen, keiner sagt uns die Zahlen. Aber hier heißt es unzählbar. Unzählbar heißt übrigens nicht unzählbar. Unzählbar heißt einfach sehr viel. Wir würden sagen zahllos. Das heißt so viele, dass man es nicht zählt. Wenn du in einem Fußballstadion stehst und du siehst 70.000 Leute, das ist unzählbar. Oder hat jemand schon mal 70.000 gezählt? Da brauchst du lang, um das zu zählen. Das ist zahllos, sagen wir. Unzählbar. Die Schar der Feinde der Amalekiter, die sich versammelt haben gegen Gideon, da heißt es, sie waren unzählbar. Unzählbare Schar. 135.000 ist unzählbar. Ja, das ist also eine Riesenschar. Das ist hier in dem Sinne zu verstehen. Weiter. Es heißt dann hier, Kapitel 8, und also das siebte Siegel, ja, Gott wischt die Tränen ab. Gott ist es, der sie tröstet. Gott, das Lamm in der Mitte des Thrones, ist ein Hirte für sie, für Kapitel 7, Vers 17. Er weidet sie, zu dem lebendigen Wasserquellen führt er sie und Gott wischt jede Träne von ihren Augen ab. Diese Tränen wurden geweint und diese Hitze haben sie erdulden müssen, als sie noch gelebt haben. Die Hitze der Verfolgung, das Ungemach auf dieser Welt als Christen, die verfolgt wurden, da hatten sie kein Zuhause, mussten fliehen. Da war die Sonne, die sie gestochen hat, Vers 16, da war Hunger, das war schwer für sie. Das wird ihnen jetzt alles vergolten und der Herr führt sie zu lebendigen Wasserquellen und Gott wischt die Tränen aus. Kapitel 8, Vers 1. Und als er, das Lamm, das siebte Siegel öffnete, trat im Himmel ein Schweigen ein von etwa einer halben Stunde. Und ich sah die sieben himmlischen Boten, die sich vor Gott hingestellt haben. Und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Man könnte jetzt meinen, zuerst einmal ist einmal eine halbe Stunde Schweigen. Das heißt, es ist wie wenn jetzt der ganze Himmel wartet auf das Gerichtseinschreiten Gottes. Gott schreitet ein, um das Volk zu richten. Das Volk Israel zu richten und alles schweigt, alles wartet auf diese Engel mit den Posaunen, die jetzt Posaunen werden. Und man weiß schon, was das Schweigen brechen wird, oder? Da stehen sie mit den Posaunen und man denkt, jetzt geht es gleich los. Aber nein, das Schweigen wird nicht gebrochen durch die Posaunen, nein. Ein anderer Bote, ein Engel kam und er wurde an den Altar gestellt, an den Räucheraltar. Hier das Bild vom Tempel. Am Räucheraltar wird gebetet. Er hatte ein goldenes, spezielles Räuchergefäß und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es zu den Gebeten aller Heiligen gäbe auf dem goldenen Altar. Aus dem Altar steigen die Gebete auf. Der Psalmist hat schon gesagt, lass mir mein Gebet sein wie ein Rauchopfer vor dir. Die Gebete werden hier dargestellt als Rauchopfer. Und der Engel gibt noch sein Rauchopfer dazu. Der Engel fördert diese Gebete und sie kommen jetzt alle vor Gott, damit er es zu den Gebeten aller Heiligen gäbe auf den goldenen Altar, den Rauchopferaltar, der vor dem Thron ist. Vor dem Thron Gottes steht hier der Rauchopferaltar. Der Thron ist die heilige Gegenwart Gottes, dort, wo er regiert. Und der Rauch des Räucherwerks zu den Gebeten der Heiligen, also mit den Gebeten der Heiligen, stieg auf vor Gott aus der Hand des Engels. Jetzt werden die Gebete erhört. Gott antwortet auf das Gebet dieser Märtyrer, die gebetet haben. Wie lange wartest du? Wann greifst du ein? Warum rächest du noch nicht? Ja? Unser Blut. Vers 5, und der Engel nahm das spezielle Räuchergefäß von dem Feuer auf dem Altar und füllte es und warf es zum Erdland, auf den Boden, auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Beben. Dieser Sturm, steht immer am Ende einer siebener Reihe. Hier haben wir das letzte Siegel, das geöffnet wird. Und jetzt kommen diese Stimmen, Donner, Blitze und Beben. Das deutet das Gericht an. Gott antwortet auf die Gebete der Gläubigen mit seinem vergeltenden Gericht. Und die sieben Engel, die sieben Posaunen hatten, machten sich selbst bereit, damit sie posaunten. Der erste Engel posaunte und es entstand Hagel und Feuer, vermengt mit Blut, und er warf es zum Erdland oder auf das Erdland. Es wurde auf das Erdland geworfen. Und ein Drittel der Bäume wurde verbrannt und alles grüne Gras wurde verbrannt. Verbrannte Erde, verbrannter Boden. Das ist das erste Gericht hier. Also die erste Posaune trifft das Erdland, die ganzen Pflanzen. Ich denke, es ist wiederum Israel das Land Israel, das Land Palästina hier, um das es geht. Das Erdland verbrennt. Man spricht heute von Politik der verbrannten Erde. Erdland verbrennt. Das heißt, wenn Krieg ist, dann wird viel, viel abgebrannt. Und hier die Bäume, ein Drittel. Ein Drittel heißt ein Teil. Es ist noch nicht so weit, dass es das Endgericht ist über Israel, sondern in den Posaunen wird jetzt noch ein bisschen gewartet. Die Posaunen sind wie eine Warnung. Wartet, es kommt noch schlimmer. Wollt ihr nicht Buße tun? Ich sage euch, es kommt noch schlimmer. Wenn ihr nicht Buße tut, geht es euch allen noch schlimmer. Gott nimmt den Menschen den Lebensraum weg, ein Stück Lebensraum. Erde, das zweite ist das Meer, also das wäre hier der Küstenstreifen oder der Teil von dem Meer, der an das Land grenzt, jedenfalls. Dort, wo Fischfang und Handel getrieben wird, das ist der zweite Engel, der posaunte etwas wie ein großer Berg, der mit Feuer brannte, wurde ins Meer geworfen und ein Drittel des Meeres wurde zu Blut. Also jetzt kann man immer fischen. Und es starb ein Drittel der Geschöpfe, die im Meer waren, die Seelen hatten, also die Leben hatten, die Fische. Ein Drittel der Fische sterben. Und ein Drittel der Schiffe wurde völlig zerstört, am Hafen natürlich. Oder? Steht deshalb ins Meer. Es geht um den Hafen, es geht um den Küstenstreifen. Dort sind die Häfen, dort stehen die Schiffe. Die werden zerstört. Das heißt, hier, wenn jetzt Schiffe stehen für den Handel, wenn die Häfen kaputt gehen mit den Schiffen, dann kann man nicht mehr Handel treiben. Hier wird es also einen ganz empfindlichen wirtschaftlichen Einbruch geben im Land. Sagt er, Gott nimmt ihnen wieder einen Teil weg von ihrem Lebensraum. Das Lebensraum war hier Wirtschaft, wovon sie gelebt haben. Die meisten Menschen lebten von Fischfang und vom Handel dort in Israel. Und der dritte Engel posaunte und es fiel ein großer Stern aus dem Himmel, der brannte wie eine Fackel und es fiel Er fiel auf ein Drittel der Flüsse und auf die Wasserquellen. In Zeiten des Krieges wird das Wasser oft vergiftet. Hier, das Wasser wird ungenießbar. Vers 11, der Name des Sternens lautet Wermut und es wird ein Drittel zu Wermut. Wermut heißt Bitterkeit, also es heißt ungenießbar, Gift. Und viele von den Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. Also das Lebensnotwendigste wird eingeschränkt, das Wasser wird verdorben. Das geschieht in schrecklichen Kriegszeiten oft. Dann der vierte Bote posaunte und es wurde geschlagen ein Drittel der Sonne und ein Drittel des Mondes und ein Drittel der Sterne, damit ein Drittel von ihnen verfinstert würde. Gestern haben wir erlebt, was es heißt, wenn ein Drittel oder zwei Drittel verfinstert werden. Da ist es nicht mehr so warm. Und in jedem Fall aber hier ist es nicht eine Sonnenfinsternis, sondern hier ist es, wenn die Rauchwolken aufsteigen und wenn die Luft so verschmutzt wird, dass die Sonnenstrahlen nicht mehr durchkommen oder nicht mehr viel durchkommen. Und unser den Mond kaum mehr sieht. Man denkt an den Irak-Krieg. Dort, da hat man das gesehen, wie der Himmel sich verfinsterte. Alles schwarz. Man hat nur noch eine Kugel hat man noch gesehen am Himmel. Also alles wird verfinstert und auch am Tag und auch in der Nacht. Alles ist hier. Also hier ist die Luft, die Atmosphäre ist völlig verschmutzt und das entsteht durch den Rauch, der entsteht durch die brennenden Städte. Und ich sah und hörte einen Boten, der inmitten des Himmels flog, mit großer, lauter Stimme sagte er, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstimmen der drei himmlischen Boten oder Engel, die im Begriff sind zu posaunen. Jetzt werden noch drei angesagt. Das erste Wehe in Kapitel 9, Vers 1 bis 12, das ist die fünfte Posaune. Das zweite Wehe in Kapitel 9, Vers 13 bis 21, das ist die sechste Posaune. Und das dritte Wehe ist dann die siebte Posaune. Schauen wir uns die noch an. Nein, Willi, wie ist es mit der Pause? Wie machen wir es eigentlich? Oder sollen wir noch ein bisschen? Machen wir noch ein bisschen und dann machen wir eine Pause. Länge. Also Kapitel 9, der Engel. Der fünfte Bote, der fünfte Engel posaunte und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Das ist jetzt typisch wieder apokalyptische Sprache. Ein Stern fällt darunter und dieser Stern bekommt einen Schlüssel. In einer Vision ist es möglich, dass ein Stern einen Schlüssel bekommt. Und der sperrt den Abgrund auf. Und dieser Stern öffnete den Schlund des Abgrundes und Rauch stieg auf aus dem Schlund wie der Rauch eines großen Ofens und die Sonne und die Luft wurden von dem Rauch des Schlundes verfinstert. Also jetzt tut sich ein furchtbarer, unheimlicher Abgrund auf und da kommt jetzt was Schlimmes raus. Hier ist mal der Rauch, der verfinstert alles. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor aufs ganze Land, auf das Land. Ja? Also die steigen jetzt ins Land. Wenn Israel hat das öfters erlebt. Unter Joel gibt es so eine Heuschreckenplage. Da kommen die Heuschrecken und füllen das ganze Land. Und dann wird schwarz, wenn die fliegen, wird schwarz, weil so viele sind. Also ich habe mal Fotos gesehen von einer Heuschreckenplage in Afrika. Der Himmel wurde schwarz. So viele Heuschrecken in der Luft. Jedenfalls, die kommen hier aufs Land. Und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Das sind aber jetzt besondere Heuschrecken. Das ist nicht eine normale Heuschreckenplage. Im Hintergrund steckt Joel Kapitel 2 und 1, also diese Heuschreckenplage von Joel. Das ist hier, was im Hintergrund des Bildes ist. Aber diese Heuschrecken sind schlimmer als die von Joel. Es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht schädigen sollten das Gras. Normalerweise schädigen die Heuschrecken das Gras. Übrigens, es gibt noch Gras, ja. Es gibt noch Gras, aber das ist ja eine Vision, von daher ist das sowieso kein Problem. Sie sollten das Gras, dass sie nichts schädigen sollten, das Gras der Erde oder des Landes, noch alles Grüne, noch irgendeinen Baum, Bäume gibt es auch noch ein paar, sondern allein die Menschen, welche nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben. Aha, hier geht es also um einen Zorn Gottes und die Gläubigen, die Versiegelten, die kommen nicht unter dem Zorn Gottes. Das heißt, die Gläubigen, die trifft nicht der Zorn Gottes. das muss hier also was Besonderes sein. Diese Heuschrecken können nicht normale Heuschrecken sein, denn da würden auch die Gläubigen darunter leiden, wenn jetzt Heuschrecken kommen. Das sind besondere Heuschrecken, die schädigen die Ungläubigen, oder? Vers 5, und es wurde ihnen gegeben, dass sie sie nicht töteten, sondern dass sie 5 Monate gequält wurden. Also hier haben wir irgendwelche furchtbare Wesen aus dem Abgrund, die schauen aus wie Heuschrecken und plagen die Menschen 5 Monate lang. 5 Monate lang, weil 5 Monate ist die normale Zeit der Heuschrecken, von Mai bis September, glaube ich, oder? Oder mehr, Mai, Juni, Juli, August, September, 5 Monate. Leben die Heuschrecken normalerweise oder ist die Heuschreckenzeit. Hier ist es aber, sind aber das, die quälen auch 5 Monate, aber die quälen in besonderer Weise. Die töten nicht, gut, die Heuschrecken töten auch nicht, aber diese hätten die Macht zu töten, aber sie töten nicht. Ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht, und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden, und sie werden zu sterben begehren und der Tod wird vor ihnen fliehen. Was hier dargestellt wird, ist offensichtlich was Dämonisches. Kommt aus dem Untergrund, aus dem Abgrund. Der Chef im Abgrund heißt Verderber, das wird später noch erklärt. Jedenfalls sind das Wesen aus dem Abgrund, und der Abgrund ist immer so was Dämonisches, was Höllisches. Nun nicht Hölle, die Hölle selber ist also aber ein Abgrund, jedenfalls dort, wo die Engel gebunden sind. 2. Petrus 1 steht, dass die Engel im Abgrund gebunden sind, in der Finsternis gebunden sind. Jedenfalls, diese dämonischen Elemente plagen die Menschen. Die Menschen würden gerne sterben wollen, aber können nicht. Und die Gestalten der Heuschrecken glichen zum Krieg gerüsteten Pferden. Jetzt kommt die Beschreibung von Joel, Kapitel 2. Kann man in Joel nachlesen. Dort werden die Heuschrecken auch genauso beschrieben, wie zum Krieg gerüstete Pferde. Und auf ihren Köpfen war etwas wie Kronen, gleich Gold. Und ihre Gesichter waren wie Gesichter von Menschen, also dämonische Fratzen. Es waren nicht richtige Heuschrecken, oder? Fratzengesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaar. Das ist auch wiederum typisch dämonisch. Die Haare, das ist ein Ausdruck, ich habe das mal irgendwo notiert, ein Ausdruck, den man findet man öfters im Alten Testament, die Haarigen. Die Haarigen sind dort Boxdämonen, heißen sie bei Luther. Boxdämonen, das ist dort, wenn ein Land verwüstet wird, dann hausen dort die Boxdämonen. Kennt ihr, hat jemand Luther das im Kopf? Ja, ich sage euch die Stelle gleich, wenn ich sie finde. Also, ja, Kapitel 9, Vers 9. Hier, Jeremia 51, Vers 27, die Borstigen, das wird übersetzt mit die Boxdämonen. Jeremia 51, Vers 27 und auch in 3. Mose 17, Vers 7, die Boxdämonen oder die Haarigen. Also das ist ganz typisch, das ist eine Art, so werden auch die Heuschrecken beschrieben, so ähnlich. Jedenfalls ist das dämonisch hier. Ein dämonischer Ausdruck. Haar wie Frauenhaar. Übrigens, hier kann man erkennen, dass Frauenhaar und Männerhaar was Verschiedenes ist. Sie hatten Haar wie Frauenhaar und ihre Zähne waren wie die von Löwen. Und sie hatten Brustpanzer wie eiserne Brustpanzer und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse von Wagen vieler Pferde, die in den Krieg eilen. Das ist wie bei Joel beschrieben. Genauso in Joel steht es auch so. Und sie haben Schwänze, aber das steht nicht bei Joel. Sie haben Schwänze wie Skorpione und Stacheln waren in ihren Schwänzen. Und ihre Vollmacht war, den Menschen 5 Monate lang Schaden zu fügen. Das hat nichts zu tun mit Panzern und sonstigem Kriegsgerät. Nein, das sind hier diese Dämonen, die werden hier so beschrieben als solche, die den Menschen Schaden, also Qualen zufügen, wie das Skorpion das auch tut, wenn man gestochen wird. Und sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes, den Boten des Abgrundes. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechisch heißt er Apollyon, der Verderber heißt es. Abaddon heißt der Verderber, der Zerstörer, und Apollyon heißt der Verderber, der Zerstörer. Übrigens, das klingt so ähnlich wie das Wort, das verwendet wird bei dem Engel, der durch die israelitischen Häuser ging, oder durch die ägyptischen Häuser ging damals in der Nacht des Passa. da kam der Verderber. Der Verderber und hat in jedem Haus die geschlagen, die jetzt nicht das Blut angewandt haben. Die, die das Blut hatten, da kam kein Verderben. Aber dort, wo kein Blut war, dort kam der Verderber. Das heißt hier also ein Zornesengel geschickt von Gott. Hier sind es Zornesdämonen geschickt von Gott, die den Menschen Schaden zufügen. Aber es ist noch nicht das Letztgericht. Es wird hier also in sehr farbiger, grässlicher Farbe hier dargestellt, das Gericht. Aber es ist noch ein Warngericht. Das heißt, die Qualen sind noch nicht gänzlich. Der Tod ist nicht gänzlich. Hier ist sogar noch, der Tod flieht noch. Ja? Das heißt, die Menschen werden durch diese dämonische Wirksamkeit werden die Menschen aufgefordert, doch noch Buße zu tun. Interessant ist, was der Josephus Flavius schreibt in seinem Josephus, der jüdische Krieg. Er schreibt über die Zeloten. Die Zeloten benahmen sich wie Besessene mit ihrem Hunger nach Beute. Ich muss das schnell auf den Englischen übersetzen. Mit ihrem Hunger nach Beute haben sie die Häuser ausgeraubt, Menschen gemordet, Frauen vergewaltigt. Sie tranken ihr Blut und schamlos gaben sie sich fraulichen Praktiken hin, also dann wie Homosexuelle, haben sich wie Frauen verkleidet und geschmückt wie Frauen, haben sich attraktiv gemacht, die Männer. Ja. Sie kopierten nicht nur die Kleider, sondern auch die Leidenschaften der Frauen und haben dann ihre Lüste ausgelebt. Und auf diese Weise verunreinigten sie die Stadt mit ihren schrecklichen Praktiken. Obwohl sie Frauengesichter trugen, waren ihre Hände Mörderhände und so weiter. Also schrecklich. Man könnte fast meinen, diese Zeloten waren Dämonen besessen. Vielleicht ist das eine Anwendung von dem, was hier steht, ich weiß es nicht. Dann weiter, Kapitel, wo waren wir? 9, Vers 11. Sie haben über sich, ja, Vers 12, das erste Wehe ging vorüber, siehe, es kommen noch zwei Wehe nach diesem. Also hier ist diese Invasion von Dämonen. Dann haben wir in der sechsten Posaune, da haben wir jetzt, der sechste Bote posaunte und ich hörte eine Stimme, eine aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist, also genau daher, wo das Gebet herkommt, das Gebet um Rache. Hier also wieder eine Antwort auf die Gebete der Heiligen. Sie sagte zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die am großen Fluss Euphrat gebunden sind. Also da stehen jetzt Engel am Fluss Euphrat. Und jetzt haben wir wieder einen Beweis, dass es um Israel geht, denn die Grenze von Israel war der Euphrat, die Nord-Ost-Grenze, jedenfalls so wie Gott es ursprünglich geplant hatte, war von dem eigentlichen verheißenen Land, war der Euphrat die Ost- und Nordgrenze. Und dort, dieser Euphrat war ein Schutz für die Israeliten, weil hinter dem Euphrat wusste man, da sind die Horden der wilden Völker. Und der Euphrat, weil er so ein großer Fluss war, da konnte man nicht einfach drüber. Ja. Heutzutage ist das kein Problem, aber damals war das ein Problem. So war der Euphrat wie ein Schutz für Israel. Aber jetzt wird dieser Schutz weggenommen. Löse die vier Engel, die am großen Euphrat gebunden sind. Also die Grenze des verheißenen Landes, die äußerste Grenze des verheißenen Landes wird hier, und zwar vom Osten her, wird hier die Grenze aufgemacht. Wieso vom Osten? Vom Osten kamen im Alten Testament immer die Feinde. Die Israels Feinde, die Perser zum Beispiel, kamen von dem Osten, die Babylonier kamen vom Nordosten über den Euphrat. Norden und Osten waren immer, die Assyrer waren im Nordosten, die Babylonier und die Syrer, also all die großen Mächte in der Geschichte Israels, die Israeliten bedrängt haben. Dort kamen die Reiterhorden mit ihren, das waren diese, die hatten Reiter, die hatten Pferde und die kamen dann und haben das Land mit ihrer Heeresmacht aufgerollt. Vers 15, und die vier Engel wurden gelöst, die bereit gemacht sind für die Stunde und für den Tag und für den Monat und das Jahr. Also diese Mächte, denen wird jetzt das Signal gegeben, sie sollen kommen und das verheißene Land einnehmen. Interessant ist, dass der Vespasian, das ist wie ein Zufall, aber Vespasian und auch Titus hatten ihre meisten Truppen, die größten Teil der Truppen waren von der Euphrat-Gegend. Also das ist jetzt wahrscheinlich nur ein Zufall, aber es ist interessant, dass auch von daher die römischen Heere kamen aus von dieser Seite. Der Vespasian kam vom Norden her ins Land Palästina. Zurück, Vers 16, und die Zahl der Reiterherde war 2 × 10.000 × 10.000. Das darf man bitte nicht zusammenrechnen, als ob das 200 Millionen wären. Jetzt haben wir ein 200 Millionen Heer. Das ist nicht so zu verstehen. Erstens heißt es im Griechischen, sie waren 2 × Myriaden × Myriaden. Also Myriade ist ein Ausdruck, der zwar 10.000 übersetzt werden kann, aber es heißt einfach irrsinnig viele. Ja. Und zweimal ist das verdoppelt, also das irrsinnig viele verdoppelt. Das steht auch so in Psalm 68, Vers 18. Der Wagen Gottes sind 10.000 × Tausende. Und da steht es wörtlich, sind Zehntausende, Tausende der Wiederholung, also doppelt genommen, die 10.000, Tausende doppelt genommen. Das ist ein ähnlicher Ausdruck wie hier. Also eine riesige große Herde von Reitern, also von ein großes Heer, kommt hier auf Israel zu. Und ich hörte ihre Zahl. Das war Psalm 68, Vers 18. Und ich hörte ihre Zahl und so gestaltet sah ich in dem Gesicht die Pferde und die auf ihnen saßen. Sie hatten feuerfarbene, hyazinthenfarbene, schwefelfarbene Brustwehre und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe und aus ihren Mäulern gehen Feuerrauch und Schwefel hervor. Feuerrauch und Schwefel, das erinnert an den Leviathan in Hiob. Der hatte auch, aus seinem Mund ging Feuerrauch und Schwefel hervor. Der Leviathan war ein Ungeheuer zur Zeit von Hiob. Hier ist es einfach höllisch. Das ist Rauch und Schwefel gehört zur Hölle. Das lesen wir am Ende der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 8. Das ist der See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist also etwas, auch Höllenmächte. Aber hier sind es Menschen, Reiterheere. Durch diese drei, also durch diese Feuer, Schwefel und Rauch, wurde ein Drittel der Menschen getötet. Wiederum, Drittel der Menschen von was? Nicht von den Reitern, nicht von den Leuten von Euphrat, sondern von dem Land, wo sie hin wollten, von dem Land Israel. Ein Drittel des Landes Palästina hier also gemeint. Denn warum ein Drittel? Ein Drittel heißt immer Teile, ein Teil. Also nicht ganz, es ist immer noch, das merken wir bei den Posaunen, ist immer noch Teil, 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 nicht ganz. Erst bei den Schalen kommt ganz. Das heißt, Gott wartet noch, Gott lässt das Gericht zuerst noch nicht mit voller Wucht kommen, damit die Menschen noch Buße tun. Das ist sein Ziel. Ein Drittel wurde getötet von Feuer und Rauch und Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorgehen. Also wie dieser Leviathan, ja, wie diese Ungeheuer kommen die daher. Vers 19, denn ihre Vollmachten sind in ihren Mäulern und ihre Schwänze sind wie Schlangen, und sie haben Köpfe und mit ihnen richten sie Schaden an. Ich habe gelesen in einem Kommentar, es gab damals solche Tiere, die heißen Amphisbaena. Das sind Schreckensmonster. Also das ist bekannt in der Antike gewesen. Zweiköpfige Schlangen, das sind aber sagenhafte Gestalten. Hier haben wir auch sowas Ähnliches. Das kommt mehrmals in der Geschichte der alten Griechen vor, solche Schreckensgestalten, also mit Schlangen. Jedenfalls, es wird was Grässliches dargestellt, furchtbare Heeresmengen. Und die Menschen werden jetzt hier getötet. Ein Drittel im Land. Und die übrigen der Menschen, Vers 20, die nicht durch diese Plage getötet wurden, nämlich im Land, es geht immer noch um das Land, die übrigen der Menschen, die nicht durch diese Plage getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, dass sie nicht huldigten den Dämonen und den goldenen und den silbernen und den ehernen und den steinernen und den hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Die sind Götzendiener. Die übrigen im Land sind Götzendiener. Wieso werden sind die Juden Götzendiener? Wieso sind die Menschen, die hier im Land leben, Götzendiener? Die Juden haben doch gesagt, wir wollen keine Götzen. Die waren im Wesen Götzendiener. Wenn man den Messias, den einzigen und wahren Gott, verwirft, dann verwirft man damit auch den Vater. Steht im 1. Johannesbrief. Derselbe Autor hat es geschrieben. Wer den Sohn verwirft, verwirft auch Gott. Und wenn man Gott verwirft und trotzdem noch irgendwelche Opfer darbringt, einem Gott, den man verworfen hat, das ist ein Götzendienst. Man dient nicht mehr dem wahren Gott. Und dadurch, dass dieses Volk den wahren Gott verworfen hat und sich abgewandt hat, sind sie zu Götzendienern geworden. Das, was eigentlich im Alten Testament die Heidenvölker waren, das wurden sie durch das sich Abwenden von dem Messias. Götzendienst. Und sie taten nicht Buße über ihre Mordtaten. Mordtaten gab es zur Genüge. Noch über ihre Zaubereien. Der Herr Jesus hat vorausgesagt, dass viele falsche Leute mit okkulten Mächten auftreten werden und viele verführen werden. Das war damals, Matthäus 24, auf die Zeit der Tempelzerstörung bezogen. Noch über ihre Unzucht. Unzucht gab es in beiderlei Hinsicht, buchstäbliche und geistliche Unzucht. Noch über ihre Diebstähle. Was lesen wir im Hebräerbrief? Den Christen wurden die Häuser geraubt. Den Christen wurden die Güter weggenommen. Alles wurde den Christen weggenommen. Hebräer 10, könnt ihr nachlesen, Vers 34. Ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Diese hebräischen Christen, dort, wahrscheinlich in der Gegend, hebräische Christen, haben dort gewohnt. Und die Juden haben ihnen die Sachen weggenommen. So wurden sie Räuber. Auf diese Weise sind das alles jetzt Sünden, die auf Israel sehr, sehr wohl zutreffen. Hier machen wir die Pause. Man sieht hier das Ende, das Gericht wird hier jetzt, es nimmt an Intensität zu, aber es ist noch nicht das ganze Gericht. Gut, dann machen wir hier Pause.